Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Mein Name ist Adi Trotlev, ich bin Chairman der Mensch-Maschine-Software SE.
Ja, wir hatten uns ja vor kurzem unterhalten zu Ihren Q1-Zahlen, die schnell nochmal Revue passieren lassen. Konzernumsatz im ersten Quartal 2023 lag bei MUM bei 103 Millionen Euro, plus 21%, davon 29% aus eigener Software und 47, davon 29 Millionen aus eigener Software und 74 Millionen aus dem Systemhaus heraus. Das will ich mit Ihnen ein bisschen diskutieren und besser verstehen. Und also scrolle ich mal hier aus Ihrem Jahresbericht eine Grafik heraus. Man muss aufteilen, Mensch und Maschine, Sie korrigieren mich jetzt, aber ich würde das so tun, einmal alles, was mit Autodesk zu tun hat und Add-ons, was Mensch und Maschine dazu programmiert. Das ist ein Riesengeschäft. Autodesk ist im Prinzip Weltmarktführer. Und Sie haben eigene Software, zum Beispiel Hypermill oder HyperCAD. Kann ich das so beschreiben, alles was mit 5-Achs-Fräsen zu tun hat? Starten wir doch mal mit Hypermill. Was kann ich mir unter 5-Achs-Fräsen vorstellen?
Hypermill und HyperCAD ist unser Kernbereich, da sind wir Weltmarktführer. Und das ist der Bereich, der mit Autodesk überhaupt nichts zu tun hat. Also den haben wir seit gut 20 Jahren. Die Firma haben wir mit 8 Millionen Umsatz und noch vor der Profitabilitätsschwelle gekauft 2002. Und heute sind wir in dem Bereich Marktführer, eben in diesem High-End-Bereich. Sie müssen sich vorstellen, eine 5-Achs-Maschine kostet im Schnitt so zwischen einer Viertel und einer halben Million. Und wir machen sie, also unser USP ist hauptsächlich, dass wir diese Maschinen sehr viel schneller machen. Und sehr viel schneller heißt nicht 20%, sondern Faktor 2 bis Faktor 5 durch neu entwickelte Zyklen. Und deswegen können wir in dem Bereich für eine Standardsoftware im Schnitt 30.000 Euro pro Arbeitsplatz nehmen, weil das einfach im Verhältnis zu der Maschine, die wir da optimieren, natürlich eher ein Trinkgeld ist.
Arbeiten Sie da mit dem Hersteller dieser Maschinen im Vorfeld eigentlich schon zusammen oder sind Sie einfach besser als die Software des Herstellers?
Die Software des Herstellers gibt es in dem Sinne gar nicht, sondern also eine Werkzeugmaschine ist erstmal ein feinmechanisches Teil, 5-Achs beweglich oder auch 6-Achsen oft. Und dann gibt es eine Steuerung da drin. Die Steuerung hat auch eine gewisse Intelligenz. Und dann gibt es oben drüber die CAM-Software. Und die CAM-Software macht nichts anderes. Die ist gar nicht in der Maschine drin, sondern die wird auf einem ganz normalen PC gefahren. Und die macht aus einem 3D-Teil die Fahrbewegung der Maschine. Das ist so, wie wir uns sich vorstellen, Sie gehen in den Baumarkt, kaufen sich einen Lindenholzblock, kaufen sich eine Black & Decker und einen Fräser und einen Schraubstock und dann versuchen Sie ohne Ausbildung zum Holzbildhauer aus dem Lindenholzblock eine Madonna zu machen. Wird ein bisschen schwierig sein und das ist das, was die CAM-Software macht. Und die CAM-Software erzeugt etwas, was alphanumerisch ist, das ist nämlich der sogenannte NC-Code. Da gibt es eine Norm, die schon über 50 Jahre zurückreicht und damit werden die Maschinen gesteuert. Zurück zu Ihrer Frage. Ja, wir arbeiten mit über 30 Werkzeugmaschinenherstellern zusammen, weil wir ihre Maschinen schneller machen. Die mögen uns. Die Steuerungshersteller mögen uns nicht so, weil wir natürlich teilweise ihre Zyklen überflüssig machen. Weil wenn sie zum Beispiel, also die CAM-Software kann halt zum Beispiel auch Dinge machen wie Werkzeugwechsel, überflüssige Werkzeugwechsel vermeiden, Zyklen zusammenfassen, optimaler fahren und so weiter.
Das heißt, Sie arbeiten einfach intelligenter an diesem Werkstoff?
Der Fachbegriff heißt Zyklen. Wir haben da auch einige Patente drauf. Und man kann einfach Dinge deutlich schneller machen, als sie konventionell sind. Schönes Beispiel, was man sich auch vorstellen kann. Also beim Fräsen geht es erstmal um groben Materialabtrag, das nennt sich Schruppen. Und beim Schruppen hat man jahrzehntelang gedacht, naja, da nimmt man die schweren Maschinen, das ist sozusagen die Aufgabe für einen LKW. Und schwere Maschinen haben halt 3 Achsen und da bohrt man ein bisschen drin rum, bringt das Material raus. Und wir haben vor etlichen Jahren gezeigt, dass man mit einer taumelnden, sogenannten helikalen Bewegung, die nur eine 5-Achs-Maschine kann, das Material bis zu 5-mal schneller rausbringt. Und dann fliegen die Späne schneller. Der Fräser, den man braucht, ist sogar einfacher und billiger, weil er nicht über Mitte schneiden muss. Wenn sie 5-mal schneller sind, haben sie auch 5-mal weniger Maschinen, Zeit, Stromverbrauch, Werkzeugverschleiß. Das heißt, wir sind auch noch nachhaltiger. Und ich meine, das sind einfach die Argumente, mit denen wir unsere Software verkaufen.
Wie kommen Ihre Software-Ingenieure auf die Idee, den Trick, es besser zu machen? Wie viele Fünfachsmaschinen haben Sie selber bei Mensch und Maschine stehen, um das zu testen und herauszufinden?
Brauchen wir gar nicht. Also unsere Leute arbeiten mit der sogenannten virtuellen Maschine. Also wir simulieren die komplette Maschine inklusive des Teils und der Aufspannung. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn zum Beispiel ein Kunde einen Maschinenpark mit 10 Maschinen hat, dann weiß er ja vorher gar nicht, auf welcher Maschine er konkret so ein Teil machen wird. Und hat vielleicht 3 oder 4 Maschinen, die das Teil prinzipiell machen können. Und die haben aber unterschiedliche Kinematiken. Also die Achsen sind unterschiedlich angeordnet. Das heißt, da müssen auch unterschiedliche NC-Codes verwendet werden. Und das kann man zum Beispiel mit der virtuellen Maschine machen. Und wenn unsere Leute einen Test auf einer konkreten Maschine brauchen, wir sind nicht sehr weit von Maho in Pronten weg. Wir sind nicht sehr weit von Grob in Mindel. Weg sind 2 der ziemlich vielen High-End-Werkzeugmaschinenhersteller in Deutschland. Also bei den Werkzeugmaschinenherstellern ist Deutschland und die Schweiz ist das Dorado der High-End-Maschinen, also der wirklich präzisen und performanten 5-Achs-Maschinen.
Ich habe zur Einführung die Konzernumsatzzahlen nochmal genannt. Also der Konzernumsatz im ersten Quartal lag ja bei 103 Millionen Euro plus 21%. 29 Millionen aus eigener Software, das ist das, was wir gerade besprochen haben. 74 Millionen aus dem Systemhaus heraus. Jetzt kommen wir zu Autodesk. Kann man das so beschreiben? Autodesk ist quasi die Plattform und Sie haben jeweils Add-on-Ideen, was Sie dazu programmieren.
Ja, ist so. Wir nehmen die Plattform auch für einige Softwareprodukte, die wir in der eigenen Software führen. Das ist aber dann aber mehr der Baubereich. Also da sind wir im Ingenieurbau, also Brückenberechnung beispielsweise oder Gartenlandschafts- und Erdbau machen wir da. Aber das meiste Geschäft machen wir da mit Digitalisierung. Und Digitalisierung ist nichts anderes als eine Systemintegration kundenspezifisch auf bestimmten Standardplattformen. Und die Standardplattform, die wir hauptsächlich verwenden, ist eben Autodesk. Autodesk hat da für uns entscheidende Vorteile. Einmal haben sie das breiteste Portfolio, also die machen sowohl Industrie als auch Bauwesen. Das gibt es sonst kaum im Markt. Dann haben sie auch eine offene Software schon immer gehabt. Sie vertreiben hauptsächlich indirekt. Wir sind in Europa der größte Partner für diese Software. Also wir haben das große Volumen. Und Autodesk macht die sogenannte Countrification nicht selbst, sondern überlässt es den Partnern. Und Countrification ist einfach das, dass man zum Beispiel eine Bausoftware mit den konkreten Standards und Inhalten befüllt, die man halt irgendwo braucht. Wenn Sie durch die Lande fahren, werden Sie schon in Deutschland feststellen, dass zum Beispiel die Baustile sich ziemlich unterscheiden, also von Norden nach Süden beispielsweise. Das heißt, da hat man sehr, sehr viel Spielwiese. Wir suchen uns, oder beziehungsweise unsere Kunden leiten uns zu den relevanten Themen. Und im Moment ist im Baubereich eben das hauptrelevante Thema eben BIM, Building Information Management oder Modeling, was nichts anderes heißt, als dass man heute die Möglichkeit hat, alle Gewerke in einem Modell zu konstruieren.
Was ich spannend fand bei BIM im letzten Interview, sagten Sie mir, da ist noch so viel Potenzial, das wird ja erst zu 5% wirklich ernsthaft genutzt.
Ja, da kommt es eben auf die Fragestellung an, wenn Sie die Beteiligten am Bau, also zum Beispiel große Planungs- oder Baufirmen, oder auch kleine und mittelgroße fragen, ob sie sich schon mit BIM beschäftigen, werden sie überwiegend positive Antworten kriegen. Wenn sie die Frage so rumstellen, wie viel Prozent des konkreten Planungs- und Bauvolumens schon echt mit BIM gemacht wird, dann wird wahrscheinlich ein bisschen rumgedruckst und dann kommen sie eben auf die von Ihnen genannten vielleicht 5%. Das ist also dann der Horizont, der da also noch zu erobern ist. Und man ist in dem Bereich auch noch in der Normung. Wir haben natürlich unsere Spezialisten hier auch in den Gremien entsprechend sitzen, weil da noch was zu bewegen ist. Auch Ausbildung ist ein großes Thema.
Wir haben also da haben Sie sind ja sehr stark auch in BIM Ready vom Umsatz her auch.
BIM Ready ist unsere Ausbildungslinie, die mittlerweile über 10 Jahre alt ist und große Firmen wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, die lassen komplett von uns ausbilden. Und zwar nicht nur ihre eigenen Planer, sondern auch ihre Zulieferanten, also ihre externen Planer.
Gehen wir noch mal ein paar Beispiele durch. Unter Autodesk, das, was Mensch und Maschine andockt, ist zum Beispiel Dataflow, also was zur Planung von alles, was mit Gartengestaltung zu tun hat.
Ein bisschen näher kommt man dem als Laie, wenn man nicht Gartengestaltung, sondern Außenanlage dazu sagt.
Okay.
Die Außenanlage, das macht klar, jedes Haus hat eine Außenanlage. Und die Außenanlage beginnt mit etwas, was man auch für jedes Haus braucht, nämlich mit dem Aushub. Das heißt, das ist etwas, womit jeder Bau beginnt. Und da geht es nicht um ein paar Bäume oder Büsche, sondern es geht einfach darum, wie wird das Haus oder die ganze Anlage in das Grundstück eingebettet und auch in die Umgebung. Also das ist, von daher ist das Thema mit Garten- und Landschaftsbau sehr farbig beschrieben. Aber
dann ist es ja eigentlich viel näher an BIM schon wieder dran.
Das ist sehr nah an BIM dran, das ist richtig. Die Hochbauer und die Außenanlage, das ist so ein bisschen, da hat man noch viel Arbeit vor sich. Also die Außenanlage braucht man halt sozusagen aus Sicht des Hochbaus. Aber also, dass man zum Beispiel auch den ganzen Aushub beispielsweise in eine automatische Baggersteuerung übermitteln kann, was wir können. Und dann der Bagger das halbautomatisch, also vollautomatisch macht man nicht, da müsste man die Baustelle komplett absperren. Aber halbautomatisch kann man es machen und dann ist halt der Aushub exakt. Und geht auch viel schneller, muss natürlich ordentlich eingemessen werden, ist klar, das gehört zu so einer Software auch dazu. Wenn Sie den Aushub perfekt machen, aber an der falschen Stelle, ist er auch falsch.
Gehen wir einen Schritt weiter. Aus zeitlichen Gründen können wir nicht alle durchmachen, aber ich glaube, was ich noch sehr spannend finde, ist PDM Booster. Für was ist das? Quasi das Add-on für Autodesk?
Das haben Sie gerade auf dem letzten Geschäftsbericht 2022 hatten wir das drauf. PDM steht für Product Daten Management. Ein bisschen hochtrabender sagt man auch PLM dazu, das heißt dann Product Lifecycle Management. Und das ist letztlich das Thema, wie man die Konstruktionsdaten mit den kaufmännischen Daten verbindet. Also es geht da meistens um irgendeine Kopplung, zum Beispiel mit SAP oder irgendeinem anderen ERP-System. Und das ist etwas, wo jeder, also es wird sehr viel gefragt. Der PDM-Booster ist sozusagen unser Tool dafür, mit dem wir die auch wieder eine Grundlagensoftware von Autodesk, die aber für Europa an der Stelle zu schwach ist, in die Richtung aufpeppen. Und die Frage ist Standard, aber die Lösung, die wir dann machen, ist sehr kundenindividuell. Das ist also immer so ein 50.000er Auftrag, ungefähr die Größenordnung, den man dann mit diesem Baukasten eben sehr effizient machen kann. Und die Kunden können sich vorher anschauen in unseren Referenzen, wer das schon hat. Das heißt, man hat sozusagen, man baut sich eine Villa, aber man nimmt natürlich Standardbauteile wie Türen und Fenster. Also das ist der Vergleich.
Okay. Ja, zum Abschluss noch interessiert mich ein Begriff zur Definition. Was ist ein digitaler Zwilling?
Ja, digitaler Zwilling ist so ein überwölbender Begriff. Letztlich, also wir haben schon über BIM gesprochen. BIM ist ein typisches Beispiel für einen digitalen Zwilling. Wir haben einen digitalen Zwilling auch beispielsweise im Infrastrukturbereich. Da ist es dann meistens, geht es um Geodaten und Katasterdaten, die dann mit irgendwelchen Metadaten vermischt werden, zum Beispiel Bürgerinformationssysteme zu machen. Also wenn Sie in Ihrer Gemeinde irgendwas übers Internet aufrufen, ist sehr wahrscheinlich, dass Sie auf sowas stoßen, möglicherweise auch von uns. Das nennen wir an der Stelle Map Edit. Und es gibt also praktisch immer dann, wenn man die Realität im Rechner abbildet, dreidimensional mit Abläufen und mit Simulationen, dann spricht man von einem digitalen Zwilling. Das, was wir vorhin besprochen haben, die virtuelle Maschine, also die Simulation einer kompletten Werkzeugmaschine mit dem Teil, was sie gerade fräsen soll, ist auch ein digitaler Zwilling.
Ja, dann zurück auf die Börsenseite. Wir sind ja hier in München auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Da sind Investoren und Aktionäre, wollen ja auch wissen, wie es weitergeht. Wie lautet Ihre Prognose? Was sind Ihre Ziele 2023?
Ja, für 2023 haben wir die Ziele ja gerade nochmal bekräftigt. Wir sind fulminant vom Umsatz her ins Jahr gestartet. Das war aber klar, das haben wir auch schon gesagt. Das war sozusagen der Ausläufer eines Angebots von Autodesk, das uns sehr viel Umsatz gebracht hat. Auf der Ertragsseite war das nicht so relevant. Und jetzt geht's, die nächsten Quartale wird es wieder mit Marge weitergehen, also werden wir die margenstärkeren Anteile sehen. Und insgesamt sind wir im Moment auf dem Weg, dass wir in der Mittelfristprognose EBIT und EPS mit 14-20% pro Jahr steigern.
Herr Dortleff, vielen Dank.
Danke. Ja, danke schön.
Börsenradio Network AG.